Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße auch die Leute im Zoom. Mein Name ist Patricia Löwe, ich bin Geschäftsführerin der Guardini-Stiftung und Sie sehen und hören heute eine Veranstaltung im Projekt Brücken statt Brüche, das gefördert wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. In diesem Projekt beschäftigen wir uns nun schon das zweite Jahr mit allen möglichen Zusammenhängen und Zusammenspielen von Nachhaltigkeit und Kultur, Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb, aber auch Nachhaltigkeit und Kulturleistungen. Wir als Kulturbetrieb in Berlin sehen es auch ein bisschen als unsere Pflicht, an zu dieser Debatte etwas beizutragen. Und so ist dieses Projekt zustande gekommen. Ja, das sind meine sehr kurzen Einleitungsworte. Und jetzt übergebe ich an Katrin Nielsen und wünsche uns einen interessanten Abend.
Vielen Dank, Patricia. Ja, auch von mir herzlich willkommen an alle hier physisch und virtuell, die sich dazugeschaltet haben. Mein Name ist Katrin Nielsen und ich werde diesen Abend heute moderieren mit meinen beiden Gästen. Einmal in Präsenz Frau Dr. Gundula Bavendam vom gegenüberliegenden Zentrum für Dokumentationszentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Sie ist Historikerin und seit 2016 Direktorin dieses Zentrums. Und uns zugeschaltet aus Frankfurt Martina Droste, Theaterpädagogin und seit der Spielzeit 2010-11 die Leiterin des Jungen Schauspiels in Frankfurt. Unser Thema ist ja Erinnerung, Erinnerungskultur. Erinnerung ist, so könnte man einleitend sagen, zunehmend mit der Tatsache konfrontiert, dass eigentlich alles ein Gedächtnis hat, also die Gedächtnisforschung schwillt über im Moment, dass alles möglicherweise sogar Gedächtnis ist und dass dieses Gedächtnis nichts vergisst. So werden wir heute mit dem Gedächtnis der Natur konfrontiert, in das sich Strategien des Raubbaus eingeschrieben haben, die heute spürbar ihre Konsequenzen ziehen. Dasselbe gilt vom Gedächtnis geschichtlicher Traumata, die sich im Zeitalter der globalen Vernetzung immer weniger missachten und irgendwie auslagern lassen. Ganz im Gegenteil bestimmen sie, ob anerkannt oder nicht, ob zur Kenntnis genommen oder nicht, die Geschehnisse mit. Der Stoff, wie Alexander Kluge das mal genannt hat, der Stoff dieses globalen Gedächtnisses hat inzwischen ungeheure Ausmaße angenommen und wir werden uns eigentlich zunehmend mehr dessen bewusst, dass alles mit allem zusammenhängt. Krisenzeiten, und von Zeitenwende ist ja im Moment sehr viel die Rede, Krisenzeiten sind daher immer auch Krisenzeiten der Weitergabe und damit des Erinnerns. Wer wacht eigentlich über Geschichte? Wer schreibt Geschichte auf? Wer schreibt sie? Wer schreibt sie auf? Und wozu? Welcher Radius, welche Motive, welche Abhängigkeiten und historischen Verstrickungen, aber auch welche Notwendigkeiten bestimmen das in Klammern öffentliche Erinnern und welcher Symbole, Artefakte und Vermittlungspraktiken bedient es sich? Wer partizipiert eigentlich an der Erinnerungskultur? Welche Bedeutung haben Globalisierung und Migration für das kulturelle Gedächtnis? Und wie werden Erinnerungen überhaupt mitteilbar und damit teilbar? Erinnerungskultur, Gedächtnisarbeit, politisches Gedenken, historische Aufarbeitung, Beschäftigung mit dem, was war. All das ist dabei, sich grundlegend zu verwandeln und sich zunehmend auch mit der Forderung nach transnationaler Erinnerung und oder einer Auseinandersetzung mit einem konfliktreichen europäischen Gedächtnis zu beschäftigen. So hat Alida Asman, die Grande Dame der Erinnerungskultur, unlängst von einem, ich zitiere, neuen Unbehagen an der Erinnerungskultur gesprochen. Ja, von der alten Erinnerungskultur als einem Plastikwort. Plastikwörter sind nach Uwe Pörksen im Grunde leere Wortautoritäten, die ihren konkreten Kontext verloren haben, aber immer noch die Macht besitzen, das Denken in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken oder zu konzentrieren. Und ich möchte gerne heute Abend mit Ihnen beiden diesen Begriff, ob nun Plastikbegriff oder nicht, ein bisschen auf die Pelle rücken, ihn sozusagen diffundieren, zerstreuen, mit Fleisch versehen und in verschiedenen Lichtpegel rücken und ihn mit den Herausforderungen konfrontieren, vor denen er heute eigentlich steht, nämlich vor einer völlig neuen Generation als in den 90er Jahren, als dieser alte Erinnerungskulturbegriff geboren wurde, vor einem höchst diversen Geflecht von Herkünften, von Erfahrungen und Zugehörigkeiten, aber eben auch vor einem neuen Krieg in Europa, der alte Wunden aufreißt und neue schafft. Der Prüfstein für ein kompatibles europäisches Geschichtsmodell soll nach Alida Aßmann sein, dass es, ich zitiere sie, inklusiv und komplex ist und von der Geschichte, wie sie von Historikern dokumentiert ist, gedeckt ist. Zitat Ende. Dabei gehe es um das, Zitat nochmal, gemeinsame historische Wissen um wechselnde Täter- und Opferkonstellationen einer geteilten traumatischen Gewaltgeschichte. Zitat Ende von Frau Aßmann. Frau Bavendam, Sie sind Direktorin des Dokumentationszentrums für Flucht, Vertreibung, Versöhnung, dessen Träger hier gleich gegenüberliegend, für alle, die es nicht wissen, dessen Träger, nämlich die gleichnamige Stiftung, im Dezember 2008 als überparteiliche, unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts vom Deutschen Bundestag gegründet wurde. Ziel der Stiftung oder ein Ziel, aber das werden Sie sicher noch ausführen. Ziel der Stiftung war bzw. ist es, an die Geschichte von Flucht und Vertreibung der mehr als 14 Millionen Deutschen zu erinnern, die im Zuge des von Deutschland ausgegangenen Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Politik und ihrer Folgen die früheren preußischen Ostprovinzen und ihre Siedlungsgebiete in Mittel-, Südost- und Osteuropa verlassen mussten. Die Geschichte dieser Stiftung ist vor allem deshalb so strittig, in Klammern gewesen, weil sie das Narrativ, Täter können keine Opfer sein, aufbricht und eine gleichzeitige, sozusagen eine Koexistenz, eine gleichzeitige Zugehörigkeit der Täter zu einer Leidensgeschichte geltend macht. Angela Merkel fasste damals diese spannungsreiche Umsetzung des Projektes etwas vage so zusammen. Ich zitiere Angela Merkel: Es ist gelungen, sich gemeinsam vom Leid der Geschichte berühren zu lassen und gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir daran erinnern. Die Frage an Sie, ist das so? Welche Formen kann ein solches Berühren und Erinnern haben? Welche hat es vielleicht schon angenommen und was kann Gelingen in diesem Zusammenhang bedeuten? Vielleicht können Sie vorher kurz etwas zu der zäsuralen Rolle dieses Dokumentationszentrums in der Geschichte der Erinnerungskultur sagen.
Dieses Zitat, mit dem Sie gerade eingestiegen sind, Frau Nielsen, das ist ein Zitat aus der Rede der Bundeskanzlerin AD Angela Merkel aus dem letzten Sommer. Das war der Moment im Juni genau 2021, wo das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung seine Türen geöffnet hat. Seitdem ist es ein öffentlicher Lern- und Erinnerungsort. Und Sie haben ja auch schon erwähnt, dass hinter diesem Zentrum eine Stiftung steht, die schon deutlich älter ist, die im Jahr 2008 gegründet wurde. Die ganze Geschichte dieses Projekts, so nenne ich es mal, geht aber noch weiter zurück. Letztendlich ist sie über 20 Jahre alt inzwischen. Denn schon um die Wende von 1999 zu 2000 ist eigentlich die Idee in die Öffentlichkeit getragen worden, dass die deutsche Erinnerungslandschaft doch ergänzt werden sollte um einen Ort, der eben an die Flüchtlinge und Vertriebenen auf deutscher Seite am Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Dieser Urimpuls ist vom Bund der Vertriebenen gekommen. Das ist in Deutschland die Selbstorganisation der Vertriebenen. Und die damalige Präsidentin dieses Bundes war Erika Steinbach. Das ist ein Name, den viele kennen. Eine Politikerin, die sehr, sehr umstritten gewesen ist und auch bis heute ist. Und Frau Steinbach hat eben damals diesen Impuls in die Öffentlichkeit gebracht, zusammen mit Peter Glotz, einem SPD-Politiker, der das auch unterstützt hat, der selber einen vertriebenen Hintergrund hatte. Und dann hat man einige Jahre sehr intensiv um dieses Projekt gerungen, kulturpolitisch gerungen. Und dann hat eben der Bund beschlossen zu sagen, okay, wir greifen diesen Impuls auf, aber wir schaffen ein eigenes Gefäß dafür. Wir machen das nicht zusammen organisatorisch mit dem Bund der Vertriebenen, sondern wir trennen uns davon und schaffen unser eigenes Gefäß. Und dieses Gefäß ist die Bundesstiftung, die Sie erwähnt haben. Und dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis tatsächlich der Ort entstanden ist, an den man gehen kann und dessen Türen man öffnen kann und den man erleben kann und wo man sehen kann, wie wir das gelöst haben, diesen Stiftungsauftrag, den wir haben, der komplex ist, umzusetzen. Und der ist deswegen komplex, Sie haben es schon angesprochen, weil wir an etwas rühren, was normalerweise sehr stark und sehr entschieden getrennt wird. Wir berühren an die Opfer-Täter-Dichotomie. Und deswegen war in diesem Projekt auch immer die Frage der Kontexte eine ganz entscheidende. Also im Grunde die Frage, wie national kann so ein Projekt eigentlich sein? Wie transnational muss es eigentlich sein? Und unverbrüchlich ist natürlich die Verbindung dieses Themas mit der Vorgeschichte, nämlich der NS-Vorgeschichte und insbesondere dem Verbrechenskomplex. Denn das ist die Ursache gewesen, die Hauptursache, warum es am Ende des Zweiten Weltkriegs dazu kommt, dass diese 14 Millionen von Flucht und Vertreibung betroffen sind. Ja? Und das ist sozusagen die Aufgabe gewesen und das haben wir eben in Gestalt einer Ausstellung in dieses Haus gestellt. Und seit anderthalb Jahren kann man sich das selber anschauen und sich selber ein Bild machen und auch ein Urteil bilden. Soweit vielleicht erstmal.
Ja, ich würde gerne einen Punkt aufnehmen, auch für die weitere Diskussion, den ich jetzt wichtig fand, dass Sie sagen, es wurde ein eigenes Gefäß geschaffen. Also ein Gefäß, unabhängig eigentlich von dem Impuls der Initiierung oder auch dem Bedürfnis eines solchen Ortes, der zwar diesen Impuls aufnimmt, aber sozusagen nicht eins zu eins umsetzt. Und Sie haben in diesem Zusammenhang, also wir werden ja noch genauer auf die auch unterschiedlichen Aspekte und auch Vermittlungszusammenhänge des Dokumentationszentrums eingehen. Aber Sie haben eben auch in diesem Zusammenhang von einer Schule der Ambivalenz oder von einem Ort der Ambivalenz gesprochen, was man ja auf ganz verschiedenen Ebenen lesen kann. Also einerseits ist es diese emotionale Ambivalenz, mit der die Deutschen, wenn man das so pauschal jetzt sagen will, sich diesem Ort nähern. Es ist andererseits eine fast hermeneutisch gebotene Ambivalenz, also der Uneindeutigkeit, der Festlegung, die nötig ist, um überhaupt diese Form das Gefäß so zu füllen, dass kein Wurfgeschoss draus wird, sondern im besten Fall eben ein Ort mit verschiedenen Geschichten. Ja, das können wir vielleicht nochmal aufgreifen. Ich würde jetzt aber gerne unsere zweite Referentin mit ins Gespräch einholen, nämlich Martina Droste. Frau Droste, Sie haben mit dem Theaterstück Heidi in Frankfurt, ein inklusives Integrationstheater, einen Preis gewonnen. Ich habe jetzt den ganzen langen Namen vergessen, aber es ist, glaube ich, der Integrationspreis, der, helfen Sie mir auf die Sprünge?
Das war der Integrationspreis der Immigrationsbuchmesse.
Und dieses Stück hat sozusagen wie alle ihre Stücke seine Besonderheit darin, dass die einzelnen Schauspieler erstens keine professionellen Schauspieler sind, sondern dass es junge Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen sind, unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Migrationsgeschichten, unterschiedlichen Zugehörigkeiten, unterschiedlichen Beeinträchtigungen, dass sozusagen eine Gruppe von Menschen, die sich unter normalen Bedingungen eigentlich nicht so zusammengetan hätte, dass die durch ihre Arbeit miteinander in ein Gespräch gebracht werden und dass über dieses Miteinander ins Gespräch bringen, über dieses auch einen Ort stiften, durch gezielte Zusammenarbeit, die Art des Theaters entsteht, die ihre Arbeit so besonders macht. Und ich würde jetzt gerne den Link zur Erinnerungskultur darüber fassen, dass ihr aktuelles Projekt ein Vierteiler ist, der sich gleichzeitig sozusagen auch noch mit dieser Gruppe der Aufgabe verschreibt, historisch traumatische Orte wiederum aus der Gegenwart heraus neu zu erleben und damit auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise zur Sprache zu bringen. Vielleicht können Sie uns etwas zu dem Projekt, wovon der vierte Teil jetzt im Dezember seine Premiere hat, erzählen.
Ja, vielen Dank. Das Stück, das Sie als Auslöser genommen haben, Heidi in Frankfurt, ein Integrationstheater, ist inspiriert von einem damals recht frischen Buch von Max Scholleck, Desintegriert euch, Ideen, Gedanken, die sicherlich hier heute noch zur Sprache kommen werden, und handelt von einem neuen Verständnis von Heimat und natürlich auch der nationalistischen und neofaschistischen Benutzung von Heimat, von dem Heimatbegriff, und Jugendlichen, die ganz unterschiedliche Bezugspunkte dazu haben. Was da passiert, könnte ich jetzt so ganz grob beschreiben als die Verständigung über ein oder die Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlich brennenden Thema, nämlich der Frage, wie geht eigentlich eine inklusive Vielfalt im Unterschied zu einer um ein irgendwie definiertes Zentrum herum sich zu integrieren und quasi zu verschwinden. Wir sind in Frankfurt eine sehr vielfältige Gesellschaft. Die Realität ist also schon eine andere, aber das Miteinander und das Entwickeln gemeinsamer Ideen und das gemeinsame politische Handeln steht da noch weit hinten an. Also haben alle meine Projekte zunächst mal diesen Aspekt. Die Projektreihe, die Sie jetzt ansprechen, die entstanden ist durch eine Initiative und Förderung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, greift jetzt auf die NS-Verbrechen zurück, und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven und auch mit ganz unterschiedlichen Jugendlichen. Etwas, was mir dabei besonders wichtig ist, ist überhaupt die Entwicklung von Fragestellungen. Ich bin keine Historikerin, also nutze ich das Know-how und kann also auch hier nicht als aus historischer Perspektive sprechen, nutze das unbedingte Know-how unserer Institutionen hier. Das erste Projekt basierte auf einer Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933 bis 1945 im Deutschen Nationalmuseum, in der Deutschen Nationalbibliothek, Entschuldigung. Und da wurden 6 Biografien von Kindern ausgestellt, die durch die sogenannten Kindertransporte 1938-39 bis Kriegsbeginn gerettet werden konnten, also aus Frankfurt herausgeholt werden konnten. Und das Besondere dieser Arbeit, die dann auch eine Folgearbeit in den Kammerspielen hatte, ist, dass wir geguckt haben, was hat das denn mit den beteiligten Jugendlichen zu tun? Was hat das mit Jugendlichen zu tun, deren Familien eine eigene Migrationsgeschichte, Migrationserfahrung haben? Was hat das mit Jugendlichen zu tun, die selbst unbegleitet, minderjährig hierher geflüchtet sind? Ohne dass wir Dinge gleichsetzen, sondern wir schauen, wo lässt sich Empathie herstellen, wo lässt sich Verständnis herstellen, wo lässt sich ein persönlicher Zugang herstellen auf einer sehr ganzheitlichen Ebene, und wie wird aus diesem persönlichen Zugang ein kollektiver Zugang, nämlich einer Gruppe. Und das für das Ganze haben wir einen Ort, wir haben erstmal einen sehr geschützten Ort, nämlich den der Probebühne, aber dann wird es ganz schnell zu einem öffentlichen Ort im Sinne von Hannah Arendt. Wir gehen dann das Wagnis der Öffentlichkeit ein, in der jede Persönlichkeit als Handelnde und die Gruppe als Handelnde zu erleben ist. Und damit sind wir sozusagen wieder im politischen Feld auch angekommen, aber aus den Perspektiven der Jugendlichen. Wir haben dieses Projekt fortgesetzt mit einem Projekt in den Kammerspielen mit derselben Truppe. Das Projekt in der Ausstellung selbst hatte also 6, 7 Performances. Und dann sind wir mit den Jugendlichen weitergegangen und haben geguckt, was ist eigentlich die Voraussetzung für menschenwürdige Migration? Was muss eigentlich passieren im aktuellen Europa und wie schätzen wir das überhaupt ein? Das haben wir unter dem Stichwort CU Dot in den Kammerspielen gemacht. Und wir versuchen dabei, auch das wird ja noch ein Stichwort sein, das hier zu erörtern ist, in Rothbergs multidirektionalen Erinnerungsgedanken einzutauchen und zu sagen, es sind keine konkurrierenden Geschichten, es sind keine gleichen und vergleichenden Geschichten, sondern es sind sich ergänzende Geschichten. Migration findet immer auch statt, nicht nur in ein Land, sondern in eine Geschichte, in die Geschichte eines Landes, aber die Perspektive ist eine notwendig andere. Das aktuelle Projekt, wir haben dann ein Projekt gemacht in der Ausstellung des Stadtlabors zur Ausstellung Frankfurt und der NS im Historischen Museum und gehen jetzt im vierten Schritt in einen neu entstandenen Geschichtsort in den ehemaligen Adlerwerken. Und es hat in Frankfurt in den Adlerwerken eine KZ-Außenstelle gegeben unter dem Decknamen Katzbach. Es hat in ganz Frankfurt extrem viel Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gegeben, mitten unter der Bevölkerung. Und ich stelle mit Jugendlichen, die gerade begonnen haben zu arbeiten, Jugendliche, die noch weit davon entfernt sind und sich einen Traumberuf wünschen, stelle ich die Frage nach dem Arbeitsbegriff, den wir heute haben und dem Arbeitsbegriff der deutschen Arbeit, den es damals gab, der konstitutiv sein sollte für die Volksgemeinschaft. Und die Frage, wo gibt es Gefühlserbschaften, die heute noch latent tragen, wo gibt es Strukturen, die Ausgrenzung ermöglichen, die Unterschichtung ermöglichen, eine Hierarchisierung, eine rassistische Hierarchisierung von Menschen in Arbeitsprozessen. Und damit gehen wir mit 11 Jugendlichen bis in den heutigen Tag. Wir gehen ganzheitlich daran. Das heißt, wir gehen mit körperlichen Mitteln daran. Wir empfinden, aber wir diskutieren auch. Wir finden Formen der Performances, um überhaupt die Fragen zu formulieren, Fragen zu stellen. Und wir finden Ausdrucksmittel im künstlerischen Bereich. Und dazu habe ich mal 2 einminütige Clips mitgebracht, die ich gerne einspielen lassen würde, wenn das technisch funktioniert. Ich konnte das von hier aus leider nicht. Wir haben 10 einminütige Clips gemacht für die Arbeit in Schulen. Und von mir aus kann das dann losgehen.
Hast du dich gefragt, warum das alles ausgerechnet hier passiert ist?
Mir ging gestern so viel dieses Schaukeln durch den Kopf. Und als ich mich ins Bett gelegt habe, habe ich dieses Schaukeln noch so gespürt. Das hat gar nicht mehr aufgehört.
Warst du glücklich im anderen Land?
Als ich dann auf der Schaukel war, hatte ich so das Gefühl, ich bin im Schwebezustand zwischen dem Hellen und dem Dunkeln. Und ich will weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite sein.
Das sind alles Fragen, die entstehen im Arbeitsprozess, die entstehen mit sehr intensiven körperlichen Erfahrungen, mit einer Sensibilisierung, aber gleichzeitig auch immer mit der Suche nach den gesellschaftlichen Strukturen, die den geschichtlichen Ereignissen zugrunde liegen oder den aktuellen Ereignissen.
Ich würde ganz gern hier einhaken, was die körperliche Arbeit betrifft oder die Arbeit mit dem Körper. Ich hatte den Eindruck, ich würde gleich Sie fragen, zu den Objekten, Exponaten und Dingen, die im Dokumentationszentrum gezeigt werden, während ich jetzt bei den Performances den Eindruck habe, dass im Grunde der Körper zu einem bewegten Gedächtnisort wird. Es gibt eine sehr ergreifende, ich weiß nicht, ob der Clip auch noch gezeigt wird, eine sehr ergreifende Szene, wo ein junger Mann sagt, es war gar nicht so sehr Hoffnung, sondern was blieb, ist eigentlich das Atmen. Und Sie sagen, es geht darum, Fragestellungen zu entwickeln. So wie ich es verstehe, passiert das auf eine sehr viel elementareren Ebene als einer späteren verbalisierten Fragestellung, sondern es geht wirklich, Sie sind ja auch Feldenkrais-Lehrerin, es geht um ein Erarbeiten von Raum, auch von Raum der Bewusstheit, auch vom eines Raums der Handlungsfähigkeit überhaupt, der Fähigkeit, einen Raum zu durchschreiten, sich auch Raum anzueignen. Es gibt auch Szenen darum, wie, vielleicht wird das auch noch gezeigt, wie wir Grenzen wahrnehmen, wie man auch Grenzen, die einfach nur ein feiner Strich auf dem Boden sein können, wie man die überwinden kann. Das heißt, diese Arbeit sowohl am einzelnen Gedächtniskörper als auch an dem, wie über die vielen Wochen sehr intensiver Proben aus diesem einzelnen Gedächtniskörper eigentlich ein Kollektiv ist falsch. Sie sagten vorhin, sich einander ergänzender solidarischer Körper wird, wenn man so will, der dann in die Öffentlichkeit den Raum, den Mut hat, in den Raum der Öffentlichkeit zu treten. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, weil das finde ich so das sehr Spezielle und Besondere eigentlich an dieser Arbeit.
Ja, für mich ist das Besondere daran, dass wir die verschiedenen Arbeitsformen und Arbeitsmethoden, die ich als Regisseurin, als Theaterpädagogin und als Feldenkraislehrerin habe, verbinden kann. Wir öffnen uns körperlich in einem sehr ganzheitlichen Sinne, aber gehen dann auch wieder an Orte der Geschichte, arbeiten mit Material aus der Zeit und kommen damit wieder zurück und verarbeiten das zunächst mal auch körperlich. Wir verarbeiten die Eindrücke körperlich. Wir verarbeiten die über Atmung, wir verarbeiten die über Bewegung und daraus entsteht dann aber wieder ein Gestaltungsprozess. Das ist mir ganz wichtig, ein künstlerischer Gestaltungsprozess. Es geht mir nicht um Gefühligkeit. Es geht mir nicht um eine Distanzlosigkeit. Das kann ganz schnell passieren in so einer Arbeit. Es gibt immer noch den großen Unterschied zwischen der historischen Situation und dem Ich. Aber ich glaube, dass sich Geschichte in uns allen natürlich einschreibt. Wir kennen das natürlich auch aus diversen psychologischen Diskussionen und Forschungsarbeiten, die dazu gelaufen sind. Wir kennen es daher, denn plötzlich Jugendliche anfangen, von ihren Großeltern, von ihren Urgroßeltern zu erzählen und Dinge plötzlich hochkommen, die sie vorher niemals bewusst für sich wahrgenommen haben.
Ja, das greife ich auf und komme zu Ihnen, Frau Bavendam. Wir hatten das ja auch vorhin schon kurz angesprochen. Jetzt sind in dem Dokumentationszentrum, erstmal denkt man nur Objekte, nur Exponate. Aber was sind das eigentlich genauer für Exponate? Was sind das für Dinge, für Gegenstände, für Orte, in denen sich eigentlich Erfahrungen ganz stark verballhornt, wenn man so will, einerseits auf eine sehr individuelle Art, aber auf eine andere Seite, wie Dinge ja überhaupt eigentlich ganz viel individuelle, wie sagt man, Geschichte unter sich verbinden. Das einerseits und dann den Punkt, der, glaube ich, auch wichtig ist, dass man einerseits natürlich in der Vermittlungsarbeit emotionale Nähe, emotionale Zugänglichkeit schaffen soll, aber auf der anderen Seite genau diese Distanz, dieses Detachement erhalten bleiben muss.
Kurze Rückfrage, was meinten Sie gerade mit Verballhorn? Weil das ist ja eigentlich sich lustig machen über was, das meinten Sie nicht? Nee. Okay.
Ich meine,
sozusagen, man kann es auch so umdrehen und sagen, wir treten.
Wir als Individuen treten nach und nach immer in dingliche Zusammenhänge ein. Das heißt, in den Dingen hat sich sehr viel abgelagert, das meinte ich.
Alles klar, ich wollte es nur richtig verstehen. Also erstmal ist es ja interessant, vielleicht auch darüber zu reflektieren, dass diese Raumdimension, von der Frau Droste jetzt gesprochen hat, die gibt es natürlich auch im Museum. Was heißt denn museale Arbeit? Museale Arbeit heißt, in konkreten Räumen, also in der Dreidimensionalität, ein Narrativ zu arrangieren. Und das haben wir natürlich auch getan. Insofern ist das körperliche Erleben natürlich nicht mit dem Ziel jetzt eines starken individuellen Ausdrucks, aber dass man sich doch den Raum erarbeitet, ihn auch abschreitet. Und in diesem Wandel, den man im Grunde erlebt in einem Museum, sich damit auseinandersetzt, da gibt es vielleicht eine kleine Parallele zwischen Museum und Theater. Welche Objekte zeigen wir im Dokumentationszentrum? Wir erzählen sehr stark und wir sammeln auch sehr stark im Modus der Familiengeschichte, weil die Erinnerung an Flucht und Vertreibung, und das gilt für alle, das gilt nicht nur für das deutsche Kapitel, das gilt genauso für die Flucht heute aus der Ukraine, findet ganz stark in den Familien statt. Das heißt, es gibt eine Auseinandersetzung mit diesen Erlebnissen in der Familie, die ist wiederum sehr unterschiedlich, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Familien, in denen gar nicht gesprochen wird, es gibt Familien, in denen sehr viel gesprochen wird, es gibt Familien, in denen Konflikte herrschen, weil es schon im kleinsten Familienkreis unterschiedliche Haltungen zu bestimmten Themen gibt, aber generell ist der familiäre Kontext und auch das Transgenerationelle innerhalb des kommunikativen Gedächtnisses, auch das ein Wording von Aleida Aßmann, das ist schon ein bisschen älter. Damit meint man ja drei Generationen im Wesentlichen, die durch die mündliche Erzählung miteinander verbunden sind. Face to face. Und das spielt auch in unserem Zusammenhang eine ganz zentrale Rolle. So kommen wir meistens an unsere Objekte. Das heißt, das meiste, was diese Stiftung besitzt, und sie hat seit 10 Jahren einen Sammlungsauftrag, seit sie eben gegründet worden ist und ihre Arbeit aufgenommen hat, seit über 10 Jahren, sind Gegenstände aus Familienbesitz. Also, da fällt einem ein, das Sprichwörtliche, was einem vielleicht sofort einfallen würde, der berühmte Leiterwagen. Ja, das ist nicht nur irgendeine Chiffre, sondern das ist das Fortbewegungs- und Transportmittel, in vielen Fällen jedenfalls gewesen, mit dem man die Flucht bewerkstelligt hat, unter widrigsten Umständen, wenn man jetzt historisch denkt. Was die wenige Habe beherbergt, die man vielleicht überhaupt mitnehmen konnte. Das sind Sachen, die einem vielleicht als erstes einfallen würden. Es gibt aber auch kleinere, unscheinbare Objekte, die erst auf den zweiten Blick sich enthüllen in ihrer Bedeutung. Ich denke an ein Besteckmesser, was wir bei uns im zweiten Stock ausstellen. Ein ganz schlichtes Besteckmesser, das eine Mutter, die ihre Tochter vorausschicken musste, auf die Flucht ihrer Tochter mitgegeben hat als Selbstverteidigungsmittel. Das wäre heute vielleicht eine Dose mit Pfefferspray, war aber 1945 das Besteckmesser, was die Tochter sich in die Rockfalte gesteckt hat. Ja? Also es gibt auch viele solcher eher schlichten Objekte, die materiell nicht viel wert sind, aber die sehr plastische, ergreifende, emotionale Geschichten erzählen. Das vielleicht dazu, und wir müssen eben und möchten mit Menschen ins Gespräch kommen, damit sie sich vielleicht eines Tages dazu entschließen, uns ihre Dokumente und ihre Objekte anzuvertrauen. Und erfreulicherweise passiert das sehr, sehr regelmäßig. Und seit der Eröffnung, seit wir also präsent sind, seit wir uns artikulieren, auch digital, praktisch jeden Tag. Und das so wächst unsere Sammlung. Und jetzt müssen Sie so nett sein, mir nochmal eben das zweite Stichwort wiederholen, was Sie vorhin mir an die Hand gegeben hatten.
Das zweite Stichwort war darüber gegeben, was Frau Droste auch ansprach, dass man sich immer in dieser auch wieder Ambivalenz oder in diesem schwierigen Parcours befindet, einerseits eine emotionale Annäherung zu ermöglichen und andererseits aber dessen gewahr zu sein, dass das Dynamitfässer sind oder ja einfach katastrophische Areale, die dabei angerührt werden können. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Die Themen sind hochemotional, können Sprengkraft haben, können Menschen zurückwerfen in sehr emotionale Situationen, können triggern. Das erleben wir auch im Kontakt mit Menschen und das kann jemand sein, der noch zur deutschen Erlebnisgeneration gehört und heute vielleicht Anfang, Mitte 80 ist. Das kann aber auch eine junge Frau sein, die gerade vor 3 Monaten aus der Ukraine gekommen ist. Auch solchen Menschen begegnen wir und haben wir auch als Gäste in unserem Haus. Wir sind ein Dokumentationszentrum und kein Museum. Wir haben uns auch angesichts der sehr modernen Architektur für eine nüchterne, zurückhaltende, eher sachliche Ausstellungsarchitektur entschieden. Wir haben immer gesagt, dass wir der Meinung sind, dass unser Thema so emotional ist, dass es nicht noch zusätzlich einen emotionalen Anstrich braucht. Wenn man sich einlässt auf diese Ausstellung, dann gibt es genug Emotionen. Es gibt im Übrigen in der historisch-politischen Bildung den Beutelsbacher Konsens, der ist schon etwas älter, der gilt aber eigentlich immer noch. Der hat im Grunde zweierlei Botschaften. Das eine ist, man soll die Besucher, die ins Haus kommen, nicht überwältigen. Also nicht zu stark einfach auftrumpfen mit Themen, auch mit Emotionalitäten. Und man soll ausgewogen und möglichst neutral darstellen, damit man sich selbst ein Urteil bilden kann. Und das ist sicherlich eine Haltung, der wir uns sehr verpflichtet fühlen. Und es ist interessant zu sehen, dass eher jüngere Leute unser Haus sehr, sehr positiv wahrnehmen. Auch Flüchtlinge, die jetzt vielleicht erst jüngst Fluchterfahrung hatten, dass manchmal in der Erlebnisgeneration die Emotionalität vermisst wird. Da hat man sich vielleicht partiell was anderes vorgestellt. Und ich würde immer dafür plädieren, wenn man in die Geschichten reingeht, wenn man sich mit den Objekten befasst, dann ist da ganz viel Emotionalität. Und wir machen ja noch eine andere Arbeit. Wir machen ja auch eine Zeitzeugenarbeit regelmäßig, über die wir vielleicht nachher noch sprechen. Das ist so gesättigt mit Empathie und Emotionen. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann findet man das bei uns auch, sagen wir, die es gemacht haben.
Darf ich da was dazu sagen? Ja. Ich finde das insofern besonders wichtig, weil das Thema an sich ja so überwältigend ist und damit auch oftmals gar nicht fassbar. Und ein nicht geframter Besuch in einem in einer Gedenkstätte eines Konzentrationslagers kann ganz merkwürdige Abwehrmechanismen insofern hervorrufen, als dass, oder eine Hilflosigkeit, als dass dieser Überwältigungsfaktor da drin ist. Die Sache, wo ich die ich ein bisschen anders sehe, ist die der Objektivität in diesem Konsens, den ich auch kenne, dem Beutelsbacher Konsens. Da gehen wir anders dran. Wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, weil unsere Räume erstmal geschützt sind, weil ich glaube, dass wir alle unsere Perspektiven da einbringen und auch einbringen müssen. Das heißt, auch ich meine Perspektive, aus der ich erzähle oder aus der ich mich mit dem Thema beschäftige oder aus der ich überhaupt Frage, genauso in die einbringen muss in den Forschungsprozess, wie die Perspektiven aller anderen Beteiligten. Und das dann aus ganz unterschiedlichen biografischen Aspekten, da bin ich dann wieder bei Frau Messerschmidt, Astrid Messerschmidt, sich da eben eine gemeinsame Perspektiven für eine Gegenwart und für eine Zukunft ergeben können. Ich halte da tatsächlich eine hohe Emotionalität für an der Stelle erstmal auch für sinnvoll im Sinne von Engagement, solange es ein Framing gibt. Solange, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache auch für Arbeit in Schule, alles, was nicht eingeordnet werden kann in einen eigenen Rahmen, was uns nicht weiterbringt, Bausteine hinzufügt, was Erzählungen nicht vorantreibt in eine Gegenwart hinein, das geht verloren oder führt zu Chaos an der Stelle. Und wir schaffen das natürlich über unsere Erzählung dann auf der Bühne, die da entsteht. Und ich arbeite ganz oft in Museen und ich liebe das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich, dass ich gleich mit einer Inszenierung konfrontiert bin. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja eine Inszenierung. Und in dieser Inszenierung mich dann mit den Jugendlichen zu bewegen und zu gucken, was entsteht, was können wir zu dieser Inszenierung hinzufügen. Das dritte Projekt haben wir auch in der Ausstellung performt und haben Dinge quasi unsere Perspektiven dem hinzugefügt. Das ist ein großes Glück.
Ich hatte, glaube ich, vorhin auch nicht den Begriff Objektivität, sondern Neutralität verwendet, Ausgewogenheit, auch dass es alles auf dem Boden der Wissenschaft ist, ist sowieso selbstverständlich in einer öffentlich-rechtlichen Bildungsinstitution. Sowas macht man ja auch nicht alleine im stillen Kämmerlein, sondern es gibt in der Regel wissenschaftliche Beiräte oder Beraterkreise, wie wir auch einen haben. Und weil wir so eine umstrittene Gründungsgeschichte haben, haben wir uns ganz bewusst einem geschlossenen Narrativ auch entzogen. Ja, also das war eine ganz bewusste Entscheidung, die das Team mit Unterstützung des Beraterkreises auch getroffen hat. Wir haben ja eine zweigeteilte ständige Ausstellung auf zwei Etagen. Und der erste Teil, der breite, offene, europäische Teil, den ich manchmal das Panorama nenne, ist eigentlich ein Bildungsparcours mit großen Themeninseln, die man sich frei erarbeiten kann. Da gibt es gar keinen vorgegebenen Parcours. Und eine dieser Themeninseln heißt Erinnerung und Kontroverse, weil wir die Tatsache, dass dieses Thema kontrovers ist und dass es sehr unterschiedliche Perspektiven gibt und dass es oftmals strittig ist, bis heute ja, das wollten wir sozusagen an die Oberfläche der Ausstellung holen und haben es in der Form getan. Und das andere ist, dass auch die subjektiven Perspektiven in der Ausstellung sind. Wir haben eine weitere Themeninsel, die heißt Verlust und Neuanfang. Da treten Ihnen digital, weil man die Mittel heute ja hat, 9 Protagonisten und Protagonistinnen von Flucht und Vertreibung aus der gesamten Geschichte des 20. Jahrhunderts entgegen. In dem Fall muss man sagen, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die dann ganz aus sich heraus, aus ihren Biografien heraus erzählen. Auch dieser Aspekt ist sozusagen bei uns integriert und taucht an anderer Stelle nochmal in biografischen Erzählsträngen auf. Vielleicht nochmal so als Ergänzung oder einen kleinen Echo auf Frau Droste. Hallo Frau Droste.
Ja, aber trotzdem ist es interessant, weil sich, glaube ich, entscheidende Fragestellungen dahinter verbergen. Sie sagten auch bei unserem Vorgespräch, dass es Ihnen gerade, wo es darum geht, auch sozusagen sich dessen bewusst zu sein, dass es massive emotionale, also Ängste und eben auch unglaubliche, unausgesprochene Komplexe berührt sind, die man nicht einfach, also schon gar nicht über Immersion, was ja heute eigentlich das große Museumsspektakelwort ist, irgendwie angreifen kann. Das heißt, man hat irgendwie doch diesen doppelten Anspruch. Einerseits, wie Frau Droste sagt, geht es darum, die Frage wachzurufen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Es hat etwas mit mir auch zu tun. Und ich muss sozusagen diese unmittelbare Angesprochenheit auch bei mir wachrufen, um selber eintreten zu können in diesen Kontext. Auf der anderen Seite sagten Sie, und das finde ich auch sehr wichtig, gerade in den Interviews und in den Gesprächen mit Zeugen, eine große Vorsicht walten zu lassen, dass der Mensch eben schon fast therapeutisch nicht nur in diesem Punkt getriggert wird, sondern dass im besten Falle, wir kommen ganz am Schluss auf das Futur 2, aber dass sozusagen eine gesamte Lebensgeschichte angesprochen wird, wo das ganz wichtige Zäsuren und Gliederungsmomente sind, wo aber der Mensch wiederum nicht sozusagen in diese Situation eindeutig zurückgestoßen wird. Und das finde ich sehr wichtig, auch noch in dem Zusammenhang damit, dass wir uns ja auch die Frage stellen müssen, wie kann man an dem dritten Ort, der Archiv wird ja auch als ein dritter Ort bezeichnet, an dem gleichermaßen sozusagen die Kriterien der wissenschaftlichen Aufarbeitung, der Wissenschaft, der redlichen historischen Aufarbeitung gelten. Auf der anderen Seite Narrative auch etwas immer mit Geschichte machen zu tun haben. Man hat ja heute auch viele gerade über die Oral History und auch über die sozusagen öffentliche Formen der Geschichtsschreibung immer mehr Formate überhaupt mit Geschichte umzugehen. Und ein ganz starker Punkt ist der, Geschichte, Narrative nicht einfach nur wiederzugeben, ritualartig wiederzugeben, sondern eben neu zu erzählen, neu auch zu verorten, sei es eben in der konkreten Fragestellung, was habe ich damit zu tun, die dann sozusagen in der Gruppe auch in die Öffentlichkeit tritt oder auch in der Form des Gehäuses, wie Sie es am Anfang, des Gefäßes, nicht Gehäuses, ja, eines eigenen dritten Ortes, wie es Ihr Haus ist.
Also vielleicht ganz kurz, wir machen ja auch seit anderthalb Jahren jetzt Bildungsarbeit. Wir sind ja ein Lern- und Erinnerungsort. Das heißt, es gibt uns nicht um unser Selbst willen, sondern es gibt uns als öffentlichen Ort, der der Gesellschaft etwas zurückgibt und der die gesamte Gesellschaft einlädt in dieses Haus. Wir haben jeden Tag Klassen- und Schülergruppen, auch Abgeordnetengruppen, Bundeswehrgruppen und so weiter. Also ganz unterschiedliche Gruppen bei uns im Haus. Und gerade mit Schülern und Schülerinnen setzen wir eigentlich auf eine ganz ähnliche Methode, dieser Impetus, eine Verbindung zum Jetzt herzustellen, der beschäftigt uns natürlich auch. Das ist einfach die Art und Weise, wie man es heutzutage macht, ja? Und auch machen sollte, meines Erachtens, weil man sonst diese jungen Menschen auch gar nicht erreicht. Wir würden nicht viel gewinnen, wenn wir gleich mit einem Frontalvortrag über Ostpreußen 1945 einsetzen würden, weil viele, die zu uns kommen, vielleicht gar nicht mehr wissen, wo Ostpreußen ist. Um jetzt mal das deutsche Beispiel zu nehmen. Ne? Insofern haben wir auch Methoden entwickelt, Workshops entwickelt, Fragestellungen entwickelt, pädagogische Materialien entwickelt, genau das versuchen, dass man die Kinder im Hier und Jetzt abholt. Wenn man Berlin nimmt, es gibt kaum eine diversere Stadt in Deutschland wahrscheinlich als Berlin. In jeder Schulklasse ist es Realität, dass Flüchtlingskinder und einheimische oder vielleicht zugewanderte oder migrantische Kinder zusammensitzen. Und ganz oft fangen wir zum Beispiel eine Runde damit an, dass wir überhaupt erstmal fragen, wo kommt ihr eigentlich her? Ja, und darüber entwickelt sich dann das Gespräch und von dort aus kann man über eine Brücke auch in die Vergangenheit gehen. Und das funktioniert unserer Wahrnehmung nach sehr gut.
Frau Droste? Nee, ich dachte, Sie wollten sonst würde ich nochmal anknüpfen, auch mit der Astrid Messerschmidt, die Sie gerade ins Spiel gebracht haben. Das ist ja eine Wuppertaler Erziehungswissenschaftlerin, die sozusagen ihr Augenmerk verstärkt darauf liegt, dass sie sagt, es geht weniger darum, im Grunde Historie zu vermitteln, als um eine Einübung einer Wahrnehmung einer möglichst diversen Gegenwart. Also das im Grunde genommen, da kommen wir schon ein bisschen auf diese Richtung hin, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eigentlich natürlich etwas mit dem Hier und Heute zu tun hat und auch mit der Einübung eines, wir hatten vorhin den Ausdruck, multirelationalen, wie heißt es, Blickes auf ganz verschiedene Bedürfnisse und Anforderungen. Das heißt, es geht letztlich um Wahrnehmungsbildung, die im Rekurs auf historische Bildung eben, also das eine muss sozusagen dem anderen zuspielen.
So lässt sich das sicher formulieren. Für mich sind tatsächlich beide Aspekte wahnsinnig wichtig. Wir müssen meine Idee ist es, genau Wahrnehmungsmöglichkeiten zu schaffen, aber auch Einordnungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, daraus eine aktive, handelnde Position zu gewinnen. Natürlich braucht es Wissen im Hintergrund. Und dieses Wissen verschaffen wir uns ja in den Projekten auch immer je Thema mit Recherchearbeiten. Das kann man nicht losgelöst davon machen. Aber die Frage, wie handelnd aktiv damit umgehen, wie bestimmte Muster und Strukturen entdecken, wie bestimmte Fragestellungen entwickeln, die daran anzulegen und wie den eigenen Umgang sowohl mit dem historischen Material als auch mit dem, was an Gegenwart wahrgenommen wird und auch an Wünschen, die für die Zukunft sich daraus ergeben, herzustellen. Und wir tun das halt in der wunderbaren Art und Weise, die wir das machen können, indem wir tatsächlich kreative, künstlerische Formen nehmen, die per se dann schon ganzheitliche sind. Da haben wir halt einen enormen Vorteil. Aber natürlich sind Menschen auch ganz, wenn sie in einer Ausstellung sind und sich mit Inhalten da beschäftigen, keine Frage. Der entscheidende Punkt ist, dass wir dadurch Möglichkeiten und Perspektiven zeigen können, die dann wiederum wir einem Publikum zeigen können, dass hoffentlich im guten performativen Sinne nicht da ankommt, wo es belehrt werden will, sondern da ankommt, wo es seine eigenen Fragestellungen und Haltungen und Sichtweisen reflektiert. Das wäre das Schönste, was wir tun können.
Um auf diese Bühne zu kommen, ist da auch ein Aspekt der Sichtbarmachung mit verknüpft? Man könnte ja eigentlich auch sagen, diese Form der Arbeit könnte ja auch in geschlossenen vier Wänden bleiben, weil sie doch etwas ist, was sich innerhalb dieser Gruppe abspielt. Wie ist dieser Schritt in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen Raum genauer zu verstehen?
Es geht tatsächlich um ein kleines utopisches Modell einer inklusiven und höchst diversen Kommunikationsstruktur, die wir sichtbar machen wollen, die tatsächlich in jedem Projekt neu geschaffen wird. Der andere Aspekt ist aber der, dass im Sinne von Hannah Arendt, die ich vorhin schon mal zitiert habe, der öffentliche Raum, das Wagnis ins öffentliche Raum zu, in den öffentlichen Raum zu gehen und in diesem Raum die Interessen auszuhandeln, das Dazwischensein, diesen Zwischenraum zu gestalten, der damit zu einem in seiner Öffentlichkeit zu einem politischen Feld wird, ist für mich ein hochspannender. Das heißt, Theater als eine Möglichkeit, menschliche Beziehungen, menschliche Organisationsstrukturen, menschliche Gesellschaft zu betrachten, zu verhandeln, experimentell damit umzugehen, hier nutzbar zu machen für auch ein historisches Lernen, ist für mich ein großes Geschenk.
Ich würde jetzt doch nochmal zurückgehen in die Vergangenheit über das Thema, also jetzt weg von dem sozusagen utopischen Modell oder damit verbunden, aber wir hatten, oder ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, sind diese transgenerationellen Trauma. Also die Tatsache, die auch inzwischen über die Epigenetik festgestellt wird, dass traumatische Erfahrungen wirklich über die Generation weiter vererbt werden und damit auch das Handeln prägen. Zukünftiger Generationen prägen. Ich lese gerade das Buch von der Christiane Hoffmann, die den Fluchtweg ihres Vaters nachgegangen ist, buchstäblich, und die das so beschreibt, sie ist die Enkelgeneration, also die Kriegsenkelgeneration, beschreibt, dass eigentlich durch die drei Generationen hindurch ein massives Gefühl der Verunsicherung sozusagen eine Konsequenz, eine Weiterschreibung dieser Fluchterfahrung ist, der sie darüber begegnen möchte, dass sie versucht, diese stummen Seelenlandschaften, sie beschreibt buchstäblich, und das tun ja viele dieser Kriegsenkel, auch ich erinnere an Sebastian Heinzel, Der Krieg in mir, dass es wirklich Bilder sind, die sich weiter vererben und die spätere Generationen heimsuchen, muss man fast sagen, dazu nötigen, wirklich aufzustehen und konkret diese Orte aufzusuchen, nachzugehen und sie sozusagen zu wiederholen, um sie zu besänftigen, um sie überhaupt in eine gewisse Form der Sichtbarkeit zu bringen und um sie auch zu besänftigen. Was ich da jetzt in doppelter Hinsicht sehr interessant finde, Sie sprachen vorhin von einem Projekt von Schuhen, die von Geflüchteten stammen, die Christiane Hoffmann selber beschreibt, dass sie dachte, während dieses Ganges würde sie also unglaublich tolle Erkenntnisse haben. Was aber Fakt war, war, dass sich eigentlich alles in ihrem Körper auf dieses Gehen konzentriert hat und dass sich eine große Leere breit machte, die wahrscheinlich am ehesten dieses Gefühl auch irgendwie oder ja, diese Befindlichkeit, die Worte sind alle zu schön für diese Erfahrung, die man dabei macht, aber dieses Zurückgeworfenwerden wirklich auf den Kern der Existenz, des Laufens, des irgendwo ankommen müssens, des irgendwann mal was zu essen findens, des sich wärmen müssens. Das ist der eine Aspekt, den ich wichtig finde, weil er wieder ein bisschen auch auf diese körperliche Arbeit anspricht, auf dieses Zurückgeworfenwerden, auf das Atmen müssen, auf das Laufen müssen. Und dann aber in einer anderen Hinsicht eben das, was ich nenne sie mit François Dastur, das ist so eine d'Avoine, eine französische Psychoanalytikerin, die ein zu Unrecht viel zu wenig beachtetes Buch geschrieben hat, das heißt History Beyond Trauma. Sie hat also in ihrer Arbeit festgestellt, in ihrer analytischen Arbeit festgestellt, dass sich hinter ganz vielen Psychosen natürlich zurückliegende kriegstraumatische Ereignisse verbergen aus also von früheren Generationen. Und dass sie es im Grunde zu dem Programm gemacht hat, und das geht dann weit über eine analytische Arbeit im engeren Sinne hinaus, dass man überhaupt zu diesen sozusagen katastrophischen Arealen vorstoßen muss, als Gegenden, die ja im Gedächtniskörper in den Individuen lagern und die gehoben werden müssen, für die eine Sprache gefunden werden muss in einem therapeutischen Akt, den sie als einen beschreibt, der eben nicht von außen stattfindet, sondern eigentlich über eine Kombattantenschaft gemeinsamer, geteilter Geschichte. Mich würde interessieren, Frau Bavendam, Sie sagten, dass diese transgenerationellen Traumata natürlich auch ein Riesenthema sind in Ihrem Haus und auch die Tatsache, und mir fällt auf an den Programmpunkten, die ich gesehen habe in Ihrem Haus, dass die Auseinandersetzung auch mit konkreten Orten, mit einem masurischen Dorf, mit sowas wie diesem Fluchtweg, der über 540 Kilometer minutiös abgelaufen wird, dass das eine große Rolle spielt. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
Sehr gerne. Ich finde diese dritte Generation, von der wir gerade sprechen, sehr, sehr interessant, weil sie zweierlei hat. Sie ist noch nah genug dran, um wirklich innerlich eine Verbindung zu dem Thema zu haben, eben über Familiengeschichte. Und sie ist aber weit genug weg, um weitestgehend ideologiefrei heute sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und dann erst werden sie interessant. Ja? Die Fragen werden dann interessant, wenn man aus den ideologischen Korsetten rausgeht und die Zwischentöne, der Begriff, glaube ich, fiel gerade schon in einem etwas anderen Zusammenhang, aber das gilt für unser Thema eigentlich auch, die Zwischentöne, die Zwischenräume, die Übergänge, das Schwebende, das Ambivalente, das ist die spezifische Qualität eigentlich dieses Themas. Und das hat Christiane Hoffmann, wir haben das Buch, durften es als erstes vorstellen, das war eine der bestbesuchtesten Veranstaltungen Anfang des Jahres, und dieses Buch stand zu meiner Überraschung, muss ich sagen, über Monate auf der Bestsellerliste Sachbuch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also es ist offensichtlich breit gelesen worden. Das ist das eine. Dann kommen Sie auf die Phänomenologie der Orte zu sprechen. Das ist ja schon viel älter. Also wenn man zum Beispiel bedenkt, ich beziehe mich jetzt auf die Deutschen, dass schon in den 60er, 70er Jahren durch die Ostpolitik, die neue Ostpolitik, ja Möglichkeiten geschaffen wurden, auch hinter den eisernen Vorhang zu reisen. Seitdem gibt es das Phänomen der Heimatreisen unter den ehemaligen Vertriebenen und Flüchtlingen. Das heißt, es gibt offensichtlich vielleicht sogar so etwas wie eine Conditio Humana, ja, dass man an Orte zurückkehren möchte, wo man seine Wurzeln hatte oder sie wähnt. Es gibt natürlich auch sowas wie eine retrospektive Romantisierung von Heimat. Das muss man sich auch immer klar machen. Also manchmal wird die Heimat erst in dem Moment konstruiert, wo man sie nicht mehr hat. Aber man sollte es trotzdem ernst nehmen, dieses Bedürfnis. Ja, das heißt, das Phänomen der Heimatreise ist zum Beispiel etwas, was in unserem Zusammenhang eine Rolle spielt, oder solche Verarbeitungsformen, wie Sie sie jetzt gerade geschildert haben, dass man möglicherweise wirklich, das ist ja ganz konkret, den Weg nochmal geht, ne, und sich dem aussetzt, wohl wissend, dass es trotzdem, auch wenn man heute 500 Kilometer geht oder 800, eben etwas anderes ist, als wenn man sie im Winter 1944, 45 geht. Ne? Also irgendwie ist die räumliche Dimension wichtig, Wege sind wichtig, Orte sind wichtig, die Erfahrungen, die man damit macht, können sehr ambivalent sein. Ich denke, dass man sowas wie eine Erleichterung vielleicht spüren kann, wenn man an so einen Ort zurückkommt, eine Verbundenheit. Man kann natürlich aber auch krasse Ernüchterung erleben, wenn zum Beispiel das Elternhaus nicht mehr steht oder das Schloss, in dem man geboren wurde, völlig runtergekommen ist. Also es gibt auch viele Menschen, die haben es gar nicht gemacht, weil sie Angst hatten vor dem, also dass vielleicht die Bilder nicht mehr passen zur Realität, ja. Im besten Fall ist es vielleicht möglich, dass man sich mit den Menschen anfreundet, die dann 1945 folgende dorthin gezogen sind, nämlich auch ihrerseits zum Beispiel vertriebene Polen aus dem Osten, die nach Westpolen gezogen sind. Ja? Also das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, und deswegen waren wir so interessiert an dem Buch, und das spielt in unserer Arbeit ganz allgemein jenseits auch solcher Veranstaltungen eine ganz, ganz große Rolle. Also sowohl dritte Generation als auch das Örtliche. Ja.
Und wenn ich da dann den Bogen nochmal schließen darf zu der Frage davor, warum eigentlich das öffentlich machen, dann hat das Bücherschreiben und das Theaterspielen da an der Stelle, glaube ich, was gemeinsam, nämlich die Möglichkeit, eine Sprache zu finden, eine gemeinsame Sprache zu finden und in Austausch dazu zu gehen. Das halte ich für alle traumatisierenden und retraumatisierenden Erfahrungen, zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wann es dann geht, für einen ganz wichtigen Aspekt.
Ja, da würde ich ganz kurz nochmal, weil Sie vorhin schon anklingen, die Svetlana Alexejewitsch ansprechen, die belarussische Schriftstellerin, die mit ihrem, unter anderem, sie hat ja sehr viele Bücher geschrieben, aber was ich am eindrücklichsten fand, war dieses Leben auf den Trümmern des Sozialismus, wo sie eben deutlich macht, und da komme ich jetzt wieder auch ein bisschen auf den Anfang zurück, dass wir eben zu ganz großen Teilen auch Erinnerungen sind und auch Gedächtnislandschaften in uns rumtragen, die möglicherweise auch Konstrukte sind, die natürlich auch vaterländische Ideenkonstrukte waren im Sozialismus. Und sie eigentlich genau das, was Sie auch gerade sagen, dass man das nur aufdröseln kann in diesen Küchentischgesprächen. Wirklich von Angesicht zu Angesicht sich hinsetzt und sich auch sozusagen ohne Scheu offenbaren darf in diesen Trümmern, die in einem selber zu Hause sind und rumgeistern. Und um diese Trümmer sozusagen sprachfähig zu machen und damit auch in Kontexte zu setzen und möglicherweise auch aufzulösen oder in eine andere Richtung Handlungsfähigkeit gebären zu lassen sozusagen. Dazu muss immer dieser Austausch stattfinden. Aber Austausch ist auch ein Wort, was sich schnell sagt. Gerade bei solchen Themen ist es natürlich sehr schwierig, überhaupt die Sprache für so einen Austausch zu bekommen.
Da gehe ich gerne nochmal drauf ein. Wir hatten uns ja tatsächlich unterhalten. Mir ist immer ganz wichtig zu sagen, unser Dokumentationszentrum besteht nicht nur aus der ständigen Ausstellung. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Und eine andere sehr große Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir einen wunderschönen Lesesaal haben, den nennen wir Bibliothek und Zeitzeugenarchiv. Da macht die Stiftung ihre Sammlungen, die über jetzt viele Jahre entstanden sind, eben der Öffentlichkeit zugänglich. Und wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie muss so ein Raum eigentlich gestaltet sein? Und jetzt rede ich von Farbwelten, von Materialien, von Möbeln. Was für eine Aura möchten wir diesem Raum geben? Und wir wollten eben dezidiert keine Aura einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek, wo man erstmal einen riesigen Tresen gegenübertritt und 10 Formulare ausfüllen muss und auf 10 Spitzen dann irgendwo hingehen darf, um vielleicht ein Buch zu lesen, sondern wir wollten etwas ganz Offenes, Niedrigschwelliges. Und wir haben einen niederländischen Bibliotheksdesigner eingeladen, der das für uns verwirklicht hat. Das heißt, sie kommen in unsere Bibliothek und es fühlt sich an wie ein Wohnzimmer. Das ist im Grunde das Pendant zu der Küche, ja. Und ich nenne dieses Wohnzimmer manchmal, vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das darf man auch mal machen, Wohnzimmer der Nation. Weil das genau die Idee ist, dass alle Menschen, die hier leben, können dorthin kommen, können mit uns in Interaktion treten, können uns ansprechen, können uns um Rat fragen, zum Beispiel für Familienforschung, können aber auch, wenn sie möchten, einfach ins Gespräch kommen und ihre Geschichten erzählen. Und daraus ergeben sich die tollsten Möglichkeiten. Ein Zeitzeugeninterview, eine Schenkung, ein anderer interessanter Kontakt, ein Gast, der vielleicht wiederkommt, jemand, der weitererzählt. Das ist quasi unser täglicher Ort, an dem wir mit den Menschen in Kontakt kommen. Und das haben wir eben ganz bewusst küchentischmäßig sozusagen gelöst. Und das funktioniert auch ganz schön.
Ich habe hier gerade einen Blick auf meine Uhr geworfen. Der Zeit nach wäre jetzt das Gespräch für das Publikum zu öffnen, was ich auch als Möglichkeit natürlich erwähnen möchte. Bitte.
Mir gefällt sehr, dass alle Ansätze, die hier vorgestellt werden, auf jeden Fall zeigen, dass eine unglaubliche Transformation stattgefunden hat in der Erinnerungskultur. Also die zweite Generation, zu der ich hier gehöre, hat Erinnerung nur in dem ideologischen Raum gesehen. Also wenn die Tanten zu den heimatvertriebenen Verbänden gegangen sind und da diesen revanchistischen Reden zugehört haben, ja, dann hatte man schon gedacht, okay, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die dritte Generation ist, glaube ich, auch, ist jetzt bereit, da offener mit umzugehen.
Eine Frage wäre, wenn jetzt jemand wie Erika Steinbach, die ja noch diese Generation der ideologisch aufgeladenen ist, zum Beispiel ihr Museumsprojekt sieht, sie hat es angestoßen und so, würden die sagen, Gott, die entstellen alles, oder wenn sie jetzt zum Beispiel ihre Projekte sehen würden, weil die große Frage, die sich daran anschließt, ist, die eigenen Leiden sind ja immer am schwersten. Und die große Frage ist, wie viel Empathie bringt man eigentlich für die anderen Opfer auf? Also mein letzter Satz dazu, meine Mutter hat mich gebeten in ihrem hohen Alter, dass ich mich wieder bei ihr anmelde in ihrem leeren Haus. Und dann habe ich gesagt, warum willst du das denn? Ja, weil ich nicht will, dass da Flüchtlinge zwangseinquartiert werden. Dann habe ich aber gesagt, du bist ein Flüchtling gewesen, der irgendwo einquartiert wurde. Und dann sagte sie, ja, deswegen ja. Also was entwickelt, gibt es da auch noch Paradoxen, die einfach nicht in dieses Narrativ passen, ne?
Ja, ich glaube, damit müssen wir enorm leben. Wir dürfen auf keinen Fall mehr in Opferkonkurrenzen denken. Das sage ich jetzt mal einfach so als Nicht-Historikerin und gebe da gleich der Historikerin das Wort dazu. Wichtig ist da tatsächlich, dass Sie da ja etwas beschrieben haben, was ganz tief da ist und was sich auch von Generation zu Generation weitergetragen hat. Also arbeite ich mit den Jugendlichen, mit innerhalb dieser Möglichkeiten an gegenwärtigen rassistischen Gedanken und Strukturen oder Haltungen. Ja? Denn hinter Handlungen stecken Haltungen. Und da geht es um bestimmte Haltungen, die wir überhaupt erstmal greifen müssen, begreifen mit allen Sinnen und dann wieder ins Gespräch gehen. Wir machen mit den SpielerInnen nach jeder Vorstellung Publikumsgespräche, die auch ganz offen sind, wo all sowas passieren darf, wo man darüber ins Gespräch kommen kann. Das halte ich auch nochmal für einen wichtigen Aspekt. Aber da gebe ich dann lieber auch weiter an die Historikerin unter uns.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich kann Ihre Beobachtung sehr gut nachvollziehen. Ich denke, was Sie von Ihrer Mutter zum Beispiel beschreiben, das ist ja auch wieder interessant, dass es natürlich auch das Gegenteil gibt. Ne? Also es gab nicht wenige Artikel, jetzt vielleicht eher in den Medien, 2015, 16 zum Beispiel. Und ich denke auch nochmal dieses Frühjahr, wo eben Menschen auch vielleicht porträtiert worden sind, die eben auch eine Fluchterfahrung haben, vielleicht sogar noch Erlebnisgeneration, und die aber ganz anders reagieren und sagen, weil ich es eben war, habe ich jetzt ganz besonders den Impuls, zum Beispiel den Flüchtlingen von heute zu helfen. Das gibt es genauso. Ne? Also es gehört schon auch, finde ich, so zum Gesamtbild. Und dann ist es vielleicht wieder eine individuelle psychische Geschichte, warum jetzt ein Mensch so oder so reagiert. Aber beides ist möglich. Ne? Also das wäre aus meiner Sicht nur die Hälfte des Bildes. Das ist aber eben eine mögliche Reaktion. Es gibt aber eben tatsächlich auch die andere. Und das finde ich doch auch bemerkenswert. Ne? Und es ist die Frage, ob es jetzt so viel damit zu tun hat, dass ich Historikerin bin. Also es ist ja fast eher tiefenpsychologische Fragestellung, die man da vielleicht beantworten muss, warum es eben in dem einen Fall so oder so ist. Ne? Das ist eine sehr interessante Frage. Tatsächlich müsste ich Sie selber fragen. Also ich weiß, dass sie im Haus gewesen ist, einige Monate nach der Eröffnung, an der sie nicht teilgenommen hat. Und ich hatte dazu mit ihr aber keinen Austausch, weil ich sowieso mit ihr jetzt nicht sehr eng verbunden bin. Also ich weiß, was sie macht und was ihre Themen sind und so weiter. Also ich weiß, dass sie da war. Ich habe von ihr aber keine Reaktion überliefert quasi, die mir jetzt sagen würde, wie sie es gefunden hat. Und wenn man jetzt den Bund der Vertriebenen nimmt, dann gibt es da gemischte Reaktionen. Es gibt viele, die es richtig gut finden. Man muss auch immer sich nochmal wieder klar machen, dass ja nur ein kleiner Teil der ehemaligen Vertriebenen überhaupt im Bund der Vertriebenen ist. Es wäre eine völlige Fehlwahrnehmung zu denken, alle Menschen, die ehemals Vertriebene sind, sind im Bund der Vertriebenen. Das ist mitnichten der Fall. Es gibt sehr, sehr viele, die das gar nicht sind, die das auch nie wollten. Da gibt es so eine und solche. Es gibt welche, die das ganz toll und modern und gelungen finden. Und es gibt andere aus der Erlebnisgeneration, die eben das vielleicht ein bisschen zu modern, zu nüchtern finden und dann so ein bisschen einen Mangel an Empathie konstatieren oder sich mehr Emotionalität wünschen. Da ist das Bild so ein bisschen gespalten.
Um vielleicht nochmal auf den Einstieg auch zurückzukommen, weil das jetzt auch so ein bisschen das berührt, diese Ambivalenz, dass Täter gleichzeitig auch, Opfer ist vielleicht falsch, aber dass sie Leidensgeschichten gehabt haben können, dass es vielleicht also einfach wichtig ist, dass auch solche Bemerkungen einfach zur Kenntnis genommen werden müssen. Weiß nicht, wie tiefenpsychologisch auch immer, aber natürlich steckt da eine Geschichte von Ängsten dahinter, die man auch irgendwie aufarbeiten muss. Und ohne da jetzt nochmal so ein Fass aufzumachen, aber jemand, der ja auch Ende der 90er Jahre schon dieses Thema der Leidensgeschichte auf seine Weise angesprochen hat, war ja W.G. Sebald in seiner Züricher Vorlesungsreihe Luftkrieg und Literatur, der auch sagte, das hat gar nichts damit zu tun, jetzt zu rechtfertigen oder aufzurechnen, aber die Tatsache, dass in der deutschen Literatur nach seiner Meinung diese fürchterlichen Bombardements, diese wirklich also schlimmsten Geschichten, die natürlich auch deutsche Städtebewohner erlitten haben, überhaupt keine Spur hinterlassen haben. Das bezeichnet er ja auch sozusagen, dass der ganze Wiederaufbau, dieser grimmig vorangetriebene Wiederaufbau ermöglicht wurde, dass diese Sprachlosigkeit als Leichen im Grunde im Fundament drin sind. Und dass allein aus diesem Grund die Öffnung dieser Leichenkeller an der Zeit ist, um überhaupt darüber dann auch zu einem Austausch zu kommen, der eben, wie soll man sagen, der auch auch wiederum nicht nur einem Master-Narrativ folgt, sondern auch ein ambivalent auszuhaltender Austausch sein muss, aus dem dann aber im besten Fall eben auch Möglichkeiten einer Haltung erwachsen können, die auch sagen kann, ich muss mir auch nichts verkneifen, sondern ich darf auch einfach darüber nachdenken und darüber rausfinden, ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, meine Haltung zu verändern oder wie auch immer. Also das wäre jetzt auch meine Schlussfrage, wenn es nicht noch weitere Fragen gibt, wo ich nämlich einfach zwei Sätze, die mir jeweils bei Ihnen beiden als so gute Zusammenfassungen und sprechende Zusammenfassungen erschienen, Sie bitten würde, die vielleicht noch mal ein bisschen zu erläutern im Blick auch darauf, dass ja Erinnerungskultur letztlich etwas ist, was uns, das Wort Nachhaltigkeit finde ich persönlich total anstrengend inzwischen, aber ja, was uns Handlungsfähigkeit und Denkspielräume und auch einen Background Power geben soll für das, was eigentlich jetzt zukünftig auch auf uns zukommt. Und ich denke, dass da ein starker Ansatz auch der ist, dass es eine neue Ethik der Relationalität auch zu entwickeln gilt, also weg von einem moralischen, abstrafenden Impetus hin zu einer wirklichen Öffnung für Zumutungen, auch für Andersartigkeiten und der Einübung in Diversität, wenn man so möchte. Und Sie, Frau Babendamm, von Ihnen habe ich den Satz Versöhnung als Haltung mir herausgesucht und von Ihnen, Frau Droste, habe ich mir den Satz als sozusagen Motivation Ihrer Arbeit herausgesucht. Es ginge darum, das Innehalten methodisch zu implementieren. Das finde ich eine ganz schöne Beschreibung und vielleicht darf ich das so als Schlussfrage an Sie beide weitergeben. Einfach Ihre Sätze dazu noch einmal etwas zu vertiefen.
Dankeschön. Versöhnung als Haltung. Ja, das hat damit zu tun, dass wir diesen Versöhnungsbegriff im Namen haben. Das beschreibe ich manchmal so, dass eben Flucht und Vertreibung die Inhaltsbegriffe oder die deskriptiven Begriffe sind und der Versöhnungsbegriff dieser qualitativ-ethische Haltungsbegriff, der sich eigentlich durch alles zieht, was wir tun. Und dazu gehört ganz stark die diese Leiden, von denen Sie vorhin gesprochen haben, und ich bin schon der Meinung, man darf auch in diesem konkreten Kontext von deutschen Opfern sprechen, weil es hat welche gegeben. Diesen Opferbegriff, den verwende ich nur bezogen auf die Todesopfer. Es hat hunderttausende Todesopfer gegeben. Das will ich jetzt, ne, es geht nicht darum, jetzt wieder irgendwelche Zahlen gegeneinander aufzurechnen, aber das sollte man einfach eben auch einmal sagen. Es hat unter einer Million, aber doch 600.000, 700.000 Todesopfer ungefähr gegeben. Das ist so der wissenschaftliche Stand von heute, wo man sagen kann, die sind wirklich durch Flucht und Vertreibung eben ums Leben gekommen. Ne? Ich bin schon der Meinung, dass man auf der Basis der Menschenrechte da auch den Opferbegriff verwenden darf. Ne? Das in die Anerkennung zu führen, ist, glaube ich, wirklich für die Menschen, die das noch betrifft, auch die zweite, die dritte Generation, ein enormer Schritt. Dass sie einfach sagen können, es gibt jetzt dieses Haus, das ist auch für uns da. Wir sind sozusagen in den Erinnerungskanon, den sich diese Republik leistet, mit dem sie sich auch ein Stück weit, also das wird ja auch gesehen, auch im Ausland, was Deutschland tut für die Aufarbeitung, ohne dass man sich da jetzt auch wieder vielleicht zu toll darstellen muss. Aber es wird sehr viel getan in diesem Land. Wir sind ein reiches Land. Wir haben viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Lücke, die es eben gab, geschlossen ist. Und das andere ist, dass das Thema als solches, die Erfahrungen, die damit zusammenhängen, das, was jetzt in der Gegenwart passiert, jede Generation neu sozusagen, unbedingt ein enormes Potenzial dazu hat, zu gucken, wer sind wir heute? Und wer wollen wir morgen sein? Und wer wollen wir vielleicht gewesen sein, um noch Harald Welzer ins Spiel zu bringen, über den wir uns auch in der Vorbereitung unterhalten haben? Ne? Und das gilt ja sowohl für die Besuchenden, als auch für uns, als die Machenden. Was wollen wir in der Zukunft beigetragen haben? Und ich denke, ich gehöre ja selber zur dritten Generation. Ich würde meinen Beitrag so sehen, dass ich mitgeholfen habe, diesen Ort sozusagen in die Realität zu bringen. Und gleichzeitig möchten wir ihn so programmieren, dass er auch dazu beiträgt, eben die Gegenwart zu verstehen und vielleicht auch sogar die Zukunft zu prägen. Ne? In der Bildungsarbeit vor allem.
Ja, danke. Frau Droste. Das Inhalten methodisch implementieren.
Ich knüpfe vielleicht erstmal da an, wo ich mal so ganz grob einen Kollegen und Kooperationspartner sinngemäß zitiere, Gottfried Kössler, der sehr viel in der Erinnerungsarbeit tätig ist, gerade auch in der Vermittlungsarbeit, der gesagt hat, wenn wir Geschichten verändern wollen, dann müssen wir können nur Geschichten verändern, die erzählt worden sind. Und von daher müssen die natürlich alle erzählt werden. Die unterschiedlichen Geschichten, die bequemen und die unbequemen, damit sich daraus Veränderung für die Zukunft ergibt. Nicht um diese Geschichten selbst in sich zu verändern, sondern um für die Zukunft Veränderung zu erzeugen. Was es dazu braucht, ist tatsächlich das Innehalten. Denn das heißt ja schon, dass wir zuhören müssen. Das heißt, dass wir wirken lassen müssen. Das heißt, dass wir befragen müssen. Und da brauche ich schon für den Prozess, für die Prozessbeschreibung, brauche ich hier jetzt schon Zeit. Wir müssen miteinander atmen, wenn ich das so sagen darf. Und wir müssen Strukturen durchschauen. Das muss über diesen persönlich-psychologischen Bereich auch die Dimension, die überindividuelle Dimension kriegen, das Verorten der Erfahrungen der Einzelnen in den jeweiligen Kontexten und auch in den aktuellen Kontexten. Und dafür braucht es Zeit, die sich, Zeit ist das, was in dieser Gesellschaft im Augenblick überhaupt nicht mehr stattfindet, dass sich Zeit nehmen für etwas. Wir sind gerade im Nachholmodus, habe ich den Eindruck, gerade auch in der Bildung. Vielleicht ist das nicht der richtige Weg, möglicherweise könnte man darüber nachdenken. Und wir machen dieses Innehalten sehr ganzheitlich, um Resonanzräume zu eröffnen zwischen den Beteiligten, aber auch in Bezug auf die Gesellschaft, in der sie sich befinden. Und das ist so ein Wunsch von mir. Und vielleicht können wir in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit einfach das 10. Video einspielen, wo jemand dazu nochmal sehr genau Stellung nimmt und wir das Ergebnis, das die Gruppe gemeinsam hatte, eines der vielen Ergebnisse und Wünsche an zukünftige Gesellschaft, an Veränderungspotenzial auch einfach nochmal einspielen. Weil ich gebe so gerne den Jugendlichen das letzte Wort.
langsam muss ich meinen Weg finden. Es ist schwer, am Anfang zu sein.
Es gibt etwas anderes als Hoffnung. Also.
Was wäre das?
Atmen.
Tage und Nächte warte ich darauf.
Ich gebe die Hoffnung niemals auf. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück. Und ich träume davon in jedem Augenblick.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, besser können wir nicht schließen. Vielen, vielen Dank, Martina Droste, Gunilla Bartsch, und dass Sie beide da waren. Einen kleinen Resonanzraum haben wir hier hoffentlich geschaffen. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie auch dabei waren.
Danke Ihnen allen.